Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und auf dem Programm steht in dieser Folge das Thema The Next Rembrandt is Coming. Wie reagieren Juristen, wenn künstliche Intelligenz plötzlich zum Künstler wird? Damit ihr das Thema versteht, schauen wir uns zunächst mal an, was es mit The Next Rembrandt auf sich hat. Rembrandt, den kennt ihr alle. Das ist einer der weltweit berühmtesten Künstler aus den Niederlanden, der insbesondere mit dem Werk Die Nachtwache weltweite Berühmtheit erlangt hat. Die größte Rembrandt-Sammlung befindet sich im Rijksmuseum in Amsterdam. Wer noch nicht da war, dem kann ich den Besuch nur wärmstens empfehlen. The Next Rembrandt steht für ein Projekt der ING Group und Microsoft aus dem Jahr 2016 und bezeichnet das in diesem Projekt entstandene Gemälde im Stile des Künstlers Rembrandt. Nur, dass dieses nach mehr als 340 Jahren nach dem Tod Rembrandts entstanden ist, und zwar mit Hilfe einer speziell trainierten künstlichen Intelligenz. Die KI wurde mit den Pinselstrichen des Künstlers Rembrandt gefüttert und errechnete daraus den typischen Rembrandt-Stil. Entstanden ist ein Porträt dieses berühmten Malers. Anschließend wurde das Gemälde mit Hilfe eines 3D-Druckers ausgedruckt. Es ist kaum zu glauben, aber The Next Rembrandt war selbst für Kunstexperten nicht von einem echten Rembrandt zu unterscheiden. Neben The Next Rembrandt gibt es noch zahlreiche weitere Beispielsfälle, in denen KI echte Kunstwerke wie Bilder, Musik und Filme geschaffen hat. Auch wenn bislang noch Menschen hinter diesen Kunstwerken stehen, löst sich immer stärker das Band zwischen dem Menschen und der Maschine. Man kann also mittlerweile von so etwas wie einer künstlichen Kreativität sprechen. Wenn Juristen von künstlicher Kreativität hören, denken Sie gleich daran, wie der rechtliche Schutz aktuell aussieht und welche Lücken es im Rechtssystem gibt. Denn spätestens, wenn Kunstwerke verkauft werden sollen, die mithilfe von KI erstellt wurden, stellt sich die Frage, wem die Kunstwerke gehören und wie man diese wirtschaftlich verwerten kann. Genau darüber spreche ich nun mit meinem Gast, Dr. Axel Graetz. Axel hat seine Doktorarbeit zu dem Thema Künstliche Intelligenz im Urheberrecht geschrieben und sich intensiv mit sogenannten artifiziellen Erzeugnissen, also den Ergebnissen von künstlicher Intelligenz und deren rechtlichen Schutz auseinandergesetzt. Hallo Axel, schön, dass du bei mir hier im Podcast bist. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, eine Doktorarbeit zu dem Thema Künstliche Intelligenz im Urheberrecht zu schreiben?
Ja, lieber Pierre, ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Nun, ursprünglich wollte ich meine Doktorarbeit gar nicht zu dem Thema künstliche Intelligenz im Urheberrecht schreiben, sondern wollte die künstliche Intelligenz datenschutzrechtlich untersuchen und bewerten. Und mit diesem Anliegen und diesem Themenvorschlag habe ich mich dann damals, das war vor 2,5 Jahren, an meine Doktormutter gewandt und mich um einen Promotionsplatz dann beworben und musste daraufhin dann leider feststellen, dass die datenschutzrechtliche Analyse künstlicher Intelligenz schon vergriffen war thematisch. Und deshalb musste ich mir dann ein neues Thema suchen. Allerdings hat mich meine Doktormutter dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich die künstliche Intelligenz nicht ganz aufgeben muss und hat mir vorgeschlagen, eben die künstliche Intelligenz immaterialgüterrechtlich zu untersuchen. Ich habe mir dann die ersten Aufsätze dazu durchgelesen. Das waren vor 2,5 Jahren noch gar nicht so viele, die es dazu gab. Auch heute gibt es dazu nicht so breite Literatur. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil der Untersuchungsgegenstand relativ schnell klar ist. Man weiß, womit man sich da jetzt die nächsten Jahre auseinandersetzt. Und daran habe ich direkt Gefallen gefunden. Und was natürlich auch ein großer Vorteil ist, dass noch nicht so viel Literatur dazu existierte. Das heißt, man konnte wirklich noch selbst mitschaffen, seine eigenen Gedanken einbringen und war gar nicht so sehr gebunden und konnte wirklich ja seine eigenen Ideen da verwirklichen. Und deshalb bin ich rückblickend sehr, sehr froh, dass es ja so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Gut, dann steigen wir doch mal gleich mal mit dem Thema ein. Ab wann kann man denn aus deiner Sicht eine KI als kreativ bezeichnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die allerdings auch sehr schwierig zu beantworten ist. Es beginnt schon damit, dass wir bis heute keine einheitliche Definition dafür haben, was denn überhaupt künstliche Intelligenz ist. Und auf der anderen Seite ist es genauso schwierig zu beschreiben und zu umreißen, was denn Kreativität ist und was sie ausmacht. Wir können uns dieser komplexen Fragestellung am besten nähern, wenn wir zunächst einmal fragen, was überhaupt künstliche Intelligenz ist. Denn wenn wir uns die mediale Aufbereitung ansehen, ist zwar sehr oft von künstlicher Intelligenz die Rede, wirklich näher beschrieben wird sie aber in seltensten Fällen. Man kann künstliche Intelligenz einteilen in schwache KI und die sogenannte starke KI. Wenn wir über die heutige KI sprechen, dann sprechen wir immer über sogenannte schwache KI. Das sind Systeme, die noch nicht die intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen aufweisen. Und um das Ganze dann von der starken KI abzugrenzen, diese soll dann, wenn sie dann irgendwann mal geschaffen wird, die identischen intellektuellen Fähigkeiten wie ein Mensch besitzen oder sogar darüber hinausgehen. Da ist auch oftmals von der sogenannten Superintelligenz die Rede, vor der dann auch einige Autoren Angst haben und große Bedenken äußern. Das heißt, wenn wir über die heutige KI sprechen, sprechen wir über diese schwache KI und die können wir wiederum unterteilen, und zwar in Expertensysteme, in maschinelles Planen und Handeln. Das sind beispielsweise die autonomen Systeme, die selbstfahrenden Autos, die wir heute alle kennen. Und andererseits gibt es dann noch die Gebiete der Mustererkennung und des maschinellen Lernens. Und diese letztgenannten beiden Themengebiete werden umgesetzt durch künstliche neuronale Netze. Und diese künstlichen neuronalen Netze, die werden heute eingesetzt, um kreative KI, also um diese artifiziellen Erzeugnisse, wie ich sie nenne, zu generieren und umzusetzen. Das heißt, wenn wir über kreative KI sprechen, sprechen wir immer über künstliche neuronale Netze.
Und mit diesen künstlichen neuronalen Netzen gelingt es dann, diese artifiziellen Erzeugnisse, diese KI-Erzeugnisse herzustellen. Das funktioniert stark vereinfacht so, also wenn es wirklich sehr, sehr stark zu vereinfachen, dass wir in ein künstliches neuronales Netz, das ist jetzt ein Computerprogramm, sehr, sehr viele Daten einspeisen, um auf das Projekt Next Rembrandt einmal zurückzukommen. Dort waren es 15 Terabyte Datenmaterial, und das künstliche neuronale Netz kann dann aus diesem Datenmaterial den Stil des Künstlers extrahieren und darauf aufbauend dann neue Bilder schaffen. So funktioniert dann ein künstliches neuronales Netz. Und um das Ganze dann noch zu Computerprogrammen abzugrenzen: künstliche neuronale Netze werden nicht programmiert wie ein Computerprogramm, sondern man muss sie trainieren. Das ist das sogenannte maschinelle Lernen. Das heißt, diese künstlichen neuronalen Netze, die bestehen aus verschiedenen Schichten und verschiedenen Neuronen. Und diese Neuronen sind über sogenannte Synapsen verknüpft. Und ein Netz lernt, wenn diese Synapsen, wenn diese Verbindungen, wenn die stärker werden. Das so extrahiert das Netz letztlich die Stile und die Muster aus den Dateninputs. Und das Problem ist eben, dass diese ganzen Vorgänge in diesen künstlichen neuronalen Netzen für einen Menschen nicht mehr ganz nachvollziehbar sind. Insofern sind die jedenfalls teilautonom. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir etwas in dieses künstliche neuronale Netz reinschicken, die Daten, und am Ende kommt etwas raus, aber wir verstehen nicht ganz, was denn so in der Mitte passiert. Und das ist so ein bisschen das Problem, ob wir dann das künstliche neuronale Netz eben noch, das KI-Erzeugnis überhaupt noch als Menschen geschaffen ansehen können.
Ja, und woran liegt es, dass wir da so eine Art Blackbox haben, also ein Teil, den wir gar nicht nachvollziehen und erklären können?
Das künstliche neuronale Netz, das stellt sich selbst um. Das heißt, es erkennt selbst die Muster und extrahiert die selbst. Und es wird zwar daran geforscht, auch dadurch, dass das künstliche neuronale Netz aus verschiedenen Schichten besteht, wir verstehen schon, was in der Input-Schicht und in der Output-Schicht passiert. Aber was in diesen ganzen Schichten dazwischen passiert, das ist für Menschen nicht ganz nachvollziehbar. Da wird zwar auch dran geforscht, dass wir das irgendwie hinbekommen. Das ist dann die Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz, die sich damit beschäftigt. Allerdings ist es bis heute noch nicht endgültig gelungen, jedenfalls, dass wir da wirklich jeden Prozess nachvollziehen können. Und insofern haben wir da schon einen Bereich in dem künstlichen neuronalen Netz, den wir als Menschen nicht ganz nachvollziehen können und den wir dann auch entsprechend eben nicht als einem Menschen in dem Sinne dann komplett zurechenbar anerkennen können.
Okay, wird ja dann spannend auch zu sehen, wie das dann auch in Gerichtsverfahren dann damit umgegangen wird, weil im Endeffekt, wenn der Richter etwas nicht versteht, dann holt er sich einen Sachverständigen, aber der Sachverständige würde dann in dem Fall ja dann auch nicht weiterhelfen können. Okay, wann setzt denn sozusagen dann wann kommen wir dann in diesen Bereich, wo man dann KI als kreativ bezeichnen kann?
Ja, die Frage, wann künstliche Intelligenz tatsächlich als kreativ bezeichnet werden kann, ist auch wieder schwierig zu beantworten. Das liegt daran, dass Kreativität auch ein Begriff ist, der nicht einheitlich definierbar ist. Es liegt daran, dass wir neue Techniken verwenden, um Kunst zu produzieren, neue Materialien und auch neue Inspirationsquellen. Beispielsweise Computerkunst oder auch der Zufall spielt eine große Rolle, Stichwort Action Painting. Und entsprechend ist es jetzt auch rein von einer Definition ausgehend schwierig zu sagen, ab wann ein Computer denn als kreativ zu betrachten wäre. Andererseits können wir uns aber einmal den Fertigungsprozess von Kunstwerken anschauen. Und da haben wir schon starke Überschneidungen zwischen so einer KI, umgesetzt durch ein künstliches neuronales Netz, und einem Menschen. Denn letztlich ist es so, dass ein Mensch sich ja, wenn man sich einmal anschaut, wie man selbst ein Bild malen würde, als erstes würde man sich ja mal das Material zusammensuchen, seinen Block, seinen Stift wegen mir. Und man würde sich dann ein wenig wahrscheinlich in der Welt umschauen, sich inspirieren lassen, sich darüber Gedanken machen und das Ganze dann irgendwann zu Papier bringen, also dem Ganzen eine Form geben. Und ja, es bestehen jedenfalls vergleichbare Komponenten, wenn eine KI kreativ wird. Letztlich ist es ja auch so, dass eine KI zunächst einmal ja das Material braucht, also die Daten, die vorbestehenden. Anhand dieser Daten lässt sich eine KI dann sozusagen inspirieren, indem sie die Muster erkennt und ja, dann dem Ganzen dann halt auch irgendwo dann wiederum einen eigenen Geist gibt, da die Werke ja nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was eingespeist wird. Und letztlich bringt eine KI das Ganze dann mit einem 3D-Drucker zu Papier. Also hier haben wir schon Überschneidungen, wo wir sagen könnten, okay, eine KI hat jedenfalls die Fähigkeit oder wäre vergleichbar mit einem menschlichen Künstler, auch wenn man ja letztlich immer sagen muss, dass Kunst etwas Undefinierbares ist und auch etwas sehr Individuelles. Und bis zum Schluss ist es auch so, dass wir uns hier jedenfalls ja in ideologischen Bereichen dann befinden, ob wir einem Computer tatsächlich die Fähigkeit zusprechen wollen, kreativ zu sein, oder ob wir sagen, nein, das ist etwas Menschengegebenes und auch den Menschen entsprechend vorbehalten.
Kreativität liegt ja auch immer so im Auge des Betrachters. Und ja, von daher kann das eine, was der eine als Kunst ansieht, ist für den anderen irgendwie keine Kunst. Also das ist eben, glaube ich, sehr individuell zu beurteilen. Was ich mich frage ist, hat denn der, sage ich mal, der Programmierer da maßgeblichen Einfluss, was die KI mit diesem Ausgangsmaterial anstellt? Oder ist es so, dass tatsächlich in diesem künstlichen neuronalen Netz irgendwas passiert, was wirklich einem menschlichen Kreativitätsprozess vergleichbar ist?
Ja, die Programmierer der heutigen künstlichen Intelligenzen, die können und müssen sogar sehr starken Einfluss noch auf das künstliche neuronale Netz in diesem Falle hier nehmen und auch auf den Output, der generiert wird. Ein Programmierer muss ja zunächst einmal überhaupt ein künstliches neuronales Netz, also ein Computerprogramm, programmieren, das seinen Wünschen entspricht. Das beginnt damit, dass er zunächst einmal die Architektur, also die Topologie eines derartigen Netzes festlegen muss. Das heißt, er muss festlegen, wie viele Schichten soll dieses Netz haben, wie viele Neuronen sollen auf einer Schicht sein. Und all das hat Einfluss auf den Output, den ein künstliches neuronales Netz generiert. Daneben muss er auch die Trainingsdaten ja vorsortieren und bestimmen. Die müssen bestimmten Anforderungen entsprechen, damit ein künstliches neuronales Netz diese überhaupt verwerten kann und damit dann auch zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kann. Und all diese ganzen Faktoren, die ein Programmierer da berücksichtigen muss, die bewegen sich in einem sehr, sehr schmalen Raum, den der Programmierer ausnutzen kann, denn er muss einerseits verhindern, dass sich das Netz nur auf diese Trainingsdaten festlegt, das ist das sogenannte Overfitting, und andererseits darf es aber auch nicht zu unbestimmt sein, das ist das sogenannte Underfitting, das heißt, dann wäre das künstliche neuronale Netz zu schwammig, um es in Anführungszeichen zu sagen, und im Rahmen dieses schmalen Grades muss der Programmierer dann seine Arbeit erledigen. Das heißt, der Programmierer hat heute noch sehr, sehr großen Einfluss auf das künstliche neuronale Netz, und das künstliche neuronale Netz ist auch nur brauchbar, wenn der Programmierer in diesem Rahmen halt seine Tätigkeit ausführt.
Gut, welche Beispiele gibt es denn aktuell für kreative künstliche Intelligenz?
Ja, mittlerweile gibt es sehr viele Projekte, die sich mit kreativer künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und diese KI-Erzeugnisse generieren. Das betrifft sowohl Bilder als auch Musik, Filme, das Schreiben und natürlich auch Computerspiele sind betroffen. Du hast ja eingangs schon einmal das Projekt zunächst Rembrandt angesprochen. Für diesen neuen Rembrandt wurden damals 15 Terabyte Datenmaterial verarbeitet, also eine enorme Menge. Andererseits kann man das Porträt auf Edmond de Bellamy nennen. Das wurde im Oktober 2018 bei Christie's für gut eine halbe Million US-Dollar versteigert. Das heißt, da steht dann auch ein enormer wirtschaftlicher Wert dahinter. Deep Dream von Google ist eine andere KI, von der wurden weitere 29 Werke für 97.000 US-Dollar versteigert. Das ist also kein Einzelfall, dass auch Erlöse erzielt werden. Und für die Leute, die sich selbst vielleicht mal als KI-Künstler probieren wollen, die können auch im Internet mal schauen. Es gibt verschiedene Plattformen. Dort sind natürlich die künstlichen neuronalen Netze schon vorprogrammiert. Da muss man also jetzt selbst nicht sich noch als Programmierer beweisen. Aber man kann die Topologie umstellen durch verschiedene Einstellungen in diesem Computerprogramm und die Bilder aussuchen, die man dort bearbeiten will. Und dann sieht man auch mal, welchen Einfluss man dann nehmen kann und welche Auswirkungen es nimmt, wenn man die Topologie verändert. Natürlich sind Bilder nicht das Einzige, was KI heutzutage generiert. Bei Musik, da gibt es eine sehr bekannte KI, Deep Bach. Die hat, wie der Name schon sagt, dann die Musik von Bach wiedererweckt. Aber es geht auch eine Ebene darunter, beispielsweise ein Fahrstühler begegnet uns heute sogenannte Gebrauchsmusik. Wenn wir dort beheilt werden, auch solche Musik wird heute mit künstlicher Intelligenz generiert. Bei Filmen kann man den Werbespot It's No Game nennen. Der wurde von Lexus mittels einer KI generiert und basiert auf den Werbespots, die in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren. Und auch im Schreiben betätigt sich KI. Zwar wurde ein Roman verfasst von einer KI und der heißt auch entsprechend Der Tag, an dem KI einen Roman schreibt. Und der stand sogar im Finale des japanischen Literaturpreises. Das heißt, heutzutage steht KI tatsächlich kurz davor, dann Literaturpreise zu gewinnen, was sehr beachtlich ist. Und auch bei Computerspielen begegnet uns heutzutage KI, indem dort verschiedene Szenarien abgebildet werden und wir dann durch unsere Wahl dann Einfluss nehmen können. Und auch das wird mittels KI umgesetzt. Und andererseits gibt es ja auch die sogenannten KI-Influencer. Und auch das ist ein sehr spannendes Projekt, das dort umgesetzt wird. Und das fällt natürlich auch noch irgendwo unter Kreativität, weil die uns ja ansprechen müssen. Und ja, auch das ist ein sehr erstaunliches neues Phänomen.
Ja, sehr spannend mit den KI-Influencern. Also da fallen mir auch gleich so ein paar KI-Content-Creator ein, wie zum Beispiel Lil Miquella. Da steht zum Beispiel das Tech-Unternehmen Brut dahinter. Und was man eben beobachten kann, das ist jetzt schon, ja, geht schon eine ganze Weile, dass alle möglichen großen Luxusmodemarken, wie zum Beispiel Calvin Klein oder Prada, diese mit diesen KI-Influencern Werbekooperationen abschließen. Und sehr spannender Bereich. Aber wie ist es denn eigentlich? Also du sagst ja, also du hast ja viele Beispielsfälle genannt, aus den verschiedensten Bereichen, wie jetzt Bilder, Musik, Filme und auch Literatur. Die basieren aber alle darauf, dass ich wirklich sehr viel Ausgangsmaterial habe oder Trainingsmaterial habe, auf das ich zurückgreifen kann und mit dem ich die KI trainieren kann. Aber gibt es denn auch, sage ich mal, Ansätze, dass eine KI, sage ich mal, mit geringem Material auskommt oder sogar mit gar keinem Material, also dass praktisch wirklich was ganz Neues entsteht, ohne dass ja es irgendwas Vergleichbares gibt aus der realen Welt? Gibt es sowas oder ist das, wäre das etwas, was zur starken KI gehört und wir sind noch viel zu weit davon entfernt?
Ja, da wären wir dann tatsächlich eher im Bereich starke KI. Also die heutige KI, die braucht halt irgendetwas Vorbestehendes, um mit irgendwas arbeiten zu können. Und darauf baut sie letztlich dann auf. Und bei der starken KI, also wenn sie denn mal irgendwann kommen sollte, auch sehr umstritten, ob das eines Tages möglich sein wird, da könnten wir dann wahrscheinlich von echter Kreativität, wenn man so will, sprechen, also etwas gänzlich Selbstständigen.
Okay, dann kommen wir mal zu dem Schutz der kreativen KI. Wenn wir vom Schutz der kreativen KI sprechen, geht es dann um den Algorithmus als solchen oder geht es im Prinzip darum, ob der Output der KI geschützt ist? Also beispielsweise jetzt das Bild, der Next Rembrandt oder Ja, das ist der Roman. Welcher dieser beiden Teile ist eigentlich relevant für den rechtlichen Schutz?
Das gilt sowohl für das künstliche oder das intelligente System als auch für die Erzeugnisse letztlich, weil diese beiden Fragen, die stehen teilweise jedenfalls in Wechselwirkung. Denn letztlich ist ja so, dass ein Programmierer überhaupt erst Anreize hätte und ja, Immaterialgüterrechte haben letztlich eine Anreizfunktion. Sie sollen also zu weiterem Schaffen ermutigen oder anreizen. Und letztlich hat ein Programmierer ja nur einen Anreiz, ein System zu kreieren, wenn er es auch ja, verkaufen kann oder irgendeinen wirtschaftlichen Wert daraus ziehen kann. Gleichzeitig hat ein ja, möglicher KI-Künstler, wenn er mit einem intelligenten System Kunst schaffen will, selbst aber nicht programmieren will, hat er ja auch wiederum selbst nur einen Anreiz, dieses System zu kaufen und zu investieren, wenn er auch seine KI-Erzeugnisse wiederum vermarkten kann und wenn die entsprechend geschützt sind. Also insofern besteht hier schon eine Wechselwirkung, dass man sagt, man braucht sowohl einen Schutz als am System als auch an den Erzeugnissen. Andererseits wäre es auch denkbar, dass ja ein KI-Künstler möglicherweise selbst Programmierfähigkeiten hat, sich selbst eine KI dann schafft und damit dann seine Werke erzeugt. Dann wäre es ja letztlich auch so, dass man sagen könnte, möglicherweise reicht hier schon der Schutz am System und du brauchst ja keine weiteren Rechte an deinen Erzeugnissen selbst. Also das ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, ob man jetzt nur das System schützen will oder eben die KI-Erzeugnisse, da wir hier jedenfalls in bestimmten Punkten Wechselwirkung haben. Andererseits muss das nicht zwangsläufig der Fall sein.
Wie kommt es denn, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, artifizielle Erzeugnisse rechtlich zu schützen?
Die Gedanken, die sind eigentlich nichts Neues. Die Frage, ob artifizielle Erzeugnisse oder computergenerierte Erzeugnisse im Immaterialgüterrecht zu schützen sind, die Frage hat man sich auch schon in den 90er Jahren gestellt. Ist gar nicht so neu. Aber jetzt aktuell ist es so, dass das KI ja einen ganz schönen Boom erfährt. Das liegt daran, dass wir aktuell halt sehr, sehr viele Daten zur Verfügung haben, die wir eben benötigen, um die intelligenten Systeme anzulernen. Andererseits haben wir auch die entsprechende Rechenpower. Wir haben sehr, sehr starke oder rechenstarke Computer, die hier einen starken Fortschritt schaffen. Und entsprechend ja, ist diese Frage jetzt aktuell wieder neu aufgetaucht. Und entsprechend, wie wir vorhin auch festgestellt haben, ist es ja so, dass sich diese artifiziellen Erzeugnisse auch heutzutage auf einem Niveau befinden, wo man sagen kann, die sind jedenfalls mit einem kreativen Erzeugnis von einem Menschen vergleichbar. Und um diese ja, artifiziellen Erzeugnisse zu schaffen, brauchen wir halt, wie gerade angesprochen, diese rechenstarken Computer, die allerdings auch sehr, sehr teuer sind. Auch Programmierer müssen wir beschäftigen, wir müssen auch Hallen mieten und überhaupt erstmal die Daten beschaffen. Das sind halt alles wirtschaftliche Werte, die dahinter stehen. Und entsprechend wäre es dann auch für einen Investor ja, lohnenswert oder wünschenswert, vor allen Dingen, wenn wir sagen würden, wir schützen die artifiziellen Erzeugnisse. Und aus diesem Grunde machen wir uns da heute eben diese Gedanken.
Was für Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit man den KI-Künstler als Urheber des artifiziellen Erzeugnisses ansehen kann und dann in der Folge auch wirtschaftlich an dem Verkauf oder eventuell an der Lizenzierung dieses artifiziellen Erzeugnisses beteiligt wird?
Wenn wir uns da einmal im Urheberrecht in den Werkbegriff anschauen, der hat ja zwei Voraussetzungen. Und zwar muss erstmal ein Werk vorliegen, das unter den Werkkatalog in Paragraph 2 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz fällt. Das können Musikwerke sein, Werke der bildenden Kunst, Sprachwerke, also mit diesem Werkkatalog als solchen haben wir erstmal kein Problem. Das Problem bereitet aber in Paragraph 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz, dass Werke im Sinne dieses Gesetzes, also im Urheberrechtsgesetz, nur persönliche geistige Schöpfungen sind. Und dieses Persönliche, das meint, dass wir etwas Menschengemachtes brauchen. Jetzt haben wir vorhin aber auch gesehen, dass künstliche Intelligenz jedenfalls ein Stück weit autonom agiert und wir nicht alles nachvollziehen können. Und hier haben wir jetzt die Frage, ist denn eine künstliche Intelligenz noch Hilfsmittel eines Menschen oder ist sie vielleicht ja schon wieder ein Stück darüber hinaus und ist etwas Eigenständiges, also selbst als Schöpfer anzusehen? Und da das Urheberrechtsgesetz eben keine ja, computergenerierten Erzeugnisse schützt, weil es eben an eine menschliche Handlung anknüpft, haben wir hier Probleme, ob wir diese artifiziellen Erzeugnisse noch einem Menschen zurechnen können. Und entsprechend gestaltet sich hier halt der Schutz jedenfalls diffizil und er wird auch sehr unterschiedlich in der juristischen Literatur beurteilt.
Deiner Meinung nach kann man die KI-Kunst, also zumindest so wie sie aktuell vorhanden ist, immer noch den Menschen zurechnen. Aber gibt es eventuell auch, sage ich mal, andere Juristen, die das anders beurteilen? Vermutlich ja.
Ja, natürlich gibt es Literaten, die den heutigen artifiziellen Erzeugnissen den Schutz schon versagen wollen. Das ist letztlich eine Wertungsentscheidung, wie wir denn die Zurechenbarkeit im Urheberrechtsgesetz auslegen wollen. Ich bin der Meinung, dass die artifiziellen Erzeugnisse, die heute mit der schwachen KI generiert werden, noch unter das Urheberrecht fallen. Das liegt daran, dass die Menschen und die Programmierer, das haben wir ja vorhin gesehen, mit diesem schmalen Grat, den ein Programmierer da noch ausnutzen kann, um dann letztlich ein zielführendes, ja, künstliches neuronales Netz und dann auch um einen zielführenden Output zu generieren, einhalten muss. Und aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass die artifiziellen Erzeugnisse heute eben nicht gemeinfrei sind. Das wäre letztlich die Konsequenz, wenn wir sagen, diese, ja, künstlichen Intelligenzen sind heute schon zu autonom und entsprechend können wir die artifiziellen Erzeugnisse nicht mehr unter Schutz stellen.
Okay, du bist praktisch jetzt bei der Frage nach dem Rechtsschutz direkt aufs Urheberrecht gesprungen. Jetzt hören uns ja viele zu, die jetzt keine Juristen sind. Und vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen erklären. Also warum greift man jetzt direkt aufs Urheberrecht zurück? Also gibt es eventuell dafür einen bestimmten Grund? Und gibt es eventuell auch andere Gesetze, andere, ja, Schutzsysteme, auf die man jetzt auch erstmal denkt, also an die man jetzt denken könnte, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich denn diese artifiziellen Erzeugnisse schützen?
Ja, letztlich ist es so, dass das Urheberrecht das zentrale Gesetz der Kreativität ist. Und diese kreativen Erzeugnisse, diese artifiziellen Erzeugnisse weisen dann natürlich schon eine starke Vergleichbarkeit auf. Andererseits kann es auch sein, dass eine KI irgendwann mal beispielsweise Stühle schafft oder irgendwelche Designgegenstände. Und da werden wir dann wiederum im Designrecht. Also es ist halt ja wieder eine kategorische Einordnung. Wohin man jetzt ein artifizielles Erzeugnis im Einzelfall stecken will. Es könnte ja auch sein, dass die KI eine Erfindung macht. Dann wären wir wiederum im Patentrecht. Also wir müssen nur einmal schauen, was diese KI da überhaupt schafft, um einmal den Gesetzestext den passenden überhaupt feststellen zu können. Aber wenn wir jetzt hier über Bilder, über ja wirklich Kunstgegenstände sprechen, dann liegt es natürlich sehr, sehr nahe, das Urheberrecht dann einmal auszuwählen. Das Urheberrecht hat auch noch andere Schutzmechanismen als eben den Werkschutz und das sind die sogenannten Leistungsschutzrechte. Und diese Leistungsschutzrechte, die knüpfen eben nicht an einer persönlichen Handlung eines Menschen an, sondern vielmehr an einer organisatorischen, technischen und wirtschaftlichen Leistung eines Menschen. Es können auch Investitionen sein. Das heißt, das wäre so ein Schutzapparat, der wird auch in der juristischen Literatur stark diskutiert, ob das ein gangbarer Weg für einen Schutz von artifiziellen Erzeugnissen wäre, ein neues Leistungsschutzrecht zu schaffen. Da wir hier eben nicht damit in Konflikt geraten würden, dass das Urheberrecht als solches eben nur menschengemachte Produkte schützen möchte.
Gehen wir nochmal ganz kurz. Du hast ja schon hier das Urheberrecht nochmal als Schutzsystem beschrieben, warum man das jetzt hier nimmt für den Schutz der KI. Es gibt seit dem vorletzten Jahr mittlerweile, gibt es das Geschäftsgeheimnisgesetz. Inwieweit kann man denn mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz auch einen Schutz der KI beziehungsweise des KI-Outputs der artifiziellen Erzeugnisse erreichen?
Ja, das ist ein Schutzmechanismus, der wird heute auch ja stark befürwortet und danach ist ein Schutz erstmal ja zweifellos möglich, um es mal ganz platt zu sagen, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist ein gangbarer Weg, allerdings eben nur so lange, wie wir die KI eben auch als Geschäftsgeheimnis unter Verschluss halten. Wenn wir damit dann an die Öffentlichkeit gehen und das Ganze offenbaren, haben wir natürlich dann wiederum das Problem, dass dann der oder die Voraussetzungen des Geschäftsgeheimnisgesetzes, des Schutzes nicht mehr erfüllt sind. Und das ist ein gangbarer Weg, ja, ist es. Allerdings ist die Frage im Spiegelbild dich dann auch wiederum, ob es ein zufriedenstellender Schutz ist.
Wie sieht denn der Rechtsschutz von artifiziellen Erzeugnissen im Ausland aus? Gibt es da Vorbilder, an denen wir uns hier in Deutschland orientieren und auch inspirieren lassen können?
Ja, die gibt es in England und in den USA. Das wird jedenfalls in der juristischen Literatur am meisten diskutiert. In England werden bereits computergenerierte Werke geschützt, auch nach deren Urheberrecht. Das liegt aber auch daran, dass das britische Urheberrecht eben nicht zwischen Leistungsschutzrechten und Urheberrecht differenziert, sondern das ist einheitlich geregelt. Und entsprechend werden dort auch computergenerierte Werke, aber mit einem etwas geringeren Schutz als dem Urheberrechtsschutz letztlich geschützt. Und entsprechend wird diskutiert, ob ein solches Recht eben für auch für Deutschland eine gute Variante wäre. In den USA gibt es den sogenannten Work-Made-for-Hire-Ansatz. Das ist letztlich so, dass das Auftragswerk, wenn die in einem Arbeitsverhältnis geschaffen werden und eben im Auftrag des Arbeitgebers, wenn die einen Arbeitnehmer schafft, dann werden diese Werke dem Arbeitgeber zugeordnet. Und auch hier hätten wir dann letztlich diese Aufsplittung von Urheber und Werk, also dass der Schutzrechtsadressat eben nicht mehr der tatsächliche Urheber ist. Allerdings wird auch in den USA dieser ganze Schutz unter die Prämisse gestellt, dass eben eine natürliche Person das Werk erzeugt hat und eben nicht eine Maschine. Und ja, diesen Ansatz will man, oder es wird jedenfalls diskutiert, ob man das derart ins deutsche Recht transferieren kann, dass man die KI als Arbeitnehmer ansehen will und entsprechend dann die Erzeugnisse dem Arbeitgeber zuordnen kann. Also das sind diese beiden Ansätze, die primär hier diskutiert werden aus dem Ausland.
Würdest du denn sagen, dass wir zumindest neuen Entwicklungen jetzt im Bereich KI in der Zukunft ein eigenes KI-Recht brauchen werden?
Auch das wird in der juristischen Literatur stark umstritten beantwortet. Meines Erachtens ist es so, aber es liegt auch daran, dass ich eben sage, dass eine KI heute noch als Hilfsmittel aufgefasst werden könnte, würde ich sagen, aktuell brauchen wir es nicht. In der Zukunft ist es jedenfalls nicht auszuschließen, weil wenn denn die Entwicklung starker KI gelingen sollte, dann würde eben kein Urheberrecht mehr an diesen Erzeugnissen bestehen. Und der aktuelle Schutz, den wir beispielsweise über Leistungsschutzrechte erwirken können, auch der deckt eben nicht sämtliche Formen von artifiziellen Erzeugnissen ab. Das heißt, wenn wir starke KI entwickeln, und diese dann beispielsweise Bilder produzieren, dann wäre darüber nachzudenken, ob wir neues Leistungsschutzrecht oder jedenfalls neuen Rechtsschutz entwickeln müssen. Meines Erachtens würden sich dafür die Leistungsschutzrechte anbieten, die ich schon mal angesprochen hatte. Diese Leistungsschutzrechte, die fußen grundsätzlich auf dem Gedanken, dass sie auf der Vermittlung fremder Kreativität aufbauen. Also dass wir ein Werk haben und diese Leistungsschutzrechte, die schützen letztlich eine Leistung, die der Verbreitung dieser Werke dient. Ein ganz gutes Beispiel hierfür ist der Schutz der ausübenden Künstler. Diese interpretieren ja letztlich die Werke von anderen Leuten und führen sie auf und dadurch wird dann die Verbreitung dieses Werkes erzielt. Das Problem ist allerdings, dass wir bei artifiziellen Erzeugnissen eine derartige Verbreitung, also Werkkommunikationsfunktion, gar nicht haben, weil letztlich sind diese artifiziellen Erzeugnisse, wenn wir hier von starker KI sprechen, ja letztlich etwas komplett Eigenständiges. Also die dienen dann gar nicht mehr der Verbreitung fremder Kreativität. Und entsprechend passt das nicht so hundertprozentig auf die Leistungsschutzrechte. Andererseits ist es so, dass sich die Leistungsschutzrechte auch im Laufe der Entwicklung, also es wurden neue Leistungsschutzrechte geschaffen, die eben nicht mehr auf dieser Werkkommunikationsfunktion aufbauen. Und entsprechend ist das vielleicht keine vollkommen systemgerechte Lösung, aber immerhin eine systemverträgliche. Und entsprechend wäre das durchaus ein Schutzmechanismus, an den man anknüpfen könnte.
Super. Gut, Axel, dann danke ich dir ganz herzlich für unser Interview und deine spannenden Einblicke in dieses Thema. Und möchte natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, sich weitergehender zu diesem Thema zu informieren. Und dazu könnt ihr natürlich gerne mit Axel und mir Kontakt aufnehmen. Ihr findet uns auf LinkedIn. Und ich weiß nicht, Axel, hast du irgendwie noch weitere Kommunikationskanäle, wie man dich erreichen kann?
Das wäre so der beste tatsächlich. LinkedIn würde ich stark befürworten.
Alles klar. Ja, dann wünsche ich dir, Axel, und auch allen unseren Zuhörern einen sonnigen Tag und freue mich, wenn ihr dann auch wieder in die nächste Folge meines Podcasts einschaltet.
Vielen Dank, Pierre.